So, jetzt noch einmal ein herzliches Willkommen an euch alle, die ihr hier seid. Mit ein bisschen Verspätung, aber jetzt geht es dafür richtig los. Und ein herzliches Willkommen auch an alle, die uns jetzt oder später über das Internet verfolgen werden, begleiten, mit dabei sind. Wir haben heute den Kigo hier und ich sehe, eure Kerze ist noch aus. Wer macht die an? Dann komm mal schnell. Wir freuen uns, dass wir mit Jungen und Alten und Mittelalten und überhaupt allen hier zusammen sein können. Dankeschön. Wir feiern Gottesdienst und Gottesdienst ist tatsächlich etwas Besonderes und ich finde es auch besonders, es jetzt hier so mit euch zu feiern. Und wir feiern diesen Gottesdienst nicht, weil wir das einfach nur so cool finden, sondern weil wir das im Namen Gottes tun dürfen, in seinem Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und da steckt alle Power drin, die man sich nur vorstellen kann. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Geht nochmal so zurück an den Tagesanfang. Ihr liegt noch im Bett und habt die Augen gerade aufgemacht. Was hast du seit diesem Augenöffnen und Wachwerden heute schon getan? Ihr braucht mir das nicht beantworten, überlegt einfach mal. Was hast du schon getan? Wer hat dir vielleicht gesagt, wo es heute lang geht, was jetzt so nötig ist? Vielleicht hat dir jemand gesagt, was du anziehen sollst oder wie du noch irgendwas zum Frühstück beitragen kannst. Und wie geht das dann so weiter? Wer sagt dir, was wann ansteht und wie das dann auch zu tun ist oder zu lassen und wie du dich verhalten sollst? Es geht also heute ein bisschen darum, wer bestimmt, wer hat vielleicht die Fäden in der Hand, wer sagt wann was. Und das wird sicher sehr spannend, denn das Thema heißt Jesus Weltherrscher und unser Pastor Lasse Eggers wird uns dazu in der Predigt eine Menge sagen. Ich möchte jetzt diese Fragen verbinden mit einem Vers aus Psalm 25. Im Vers 15. In dem Vers steht, meine Augen blicken stets auf den Herrn, denn er selbst zieht meine Füße aus dem Netz. Und das ist das, was ich mich immer wieder auch frage, nicht ununterbrochen, aber immer wieder, wohin gucke ich, was mache ich, wer sagt mir was, wer bestimmt, was bestimme ich selber? Und ich finde das so schön in diesem Vers, da ist einmal so diese Aufforderung drin und auch die Herausforderung, wohin gucke ich? Also meine Augen blicken auf den Herrn und eine Verheißung, er zieht meine Füße aus dem Netz. Denn dass an jedem Tag irgendwas passiert, irgendwas schief geht, irgendwas anders läuft, als ich es gedacht habe, ich glaube, das könnt ihr mir alle bestätigen. Also nehmt diesen Vers auch mit in die neue Woche. Und erinnert euch daran, wohin gucken eure Augen und seid gewiss, Gott selbst zieht eure Füße aus dem Netz. Ich möchte beten mit uns und bitte euch, dazu aufzustehen. Das wollen wir jetzt tun in diesem Gottesdienst, Herr. Wir wollen jetzt auf dich schauen. Wir wollen unsere Augen, unsere richtigen Augen, unsere Herzensaugen auf dich ausrichten. Und wir wollen dich anschauen. Wir wollen dich tatsächlich sehen und erleben in diesem Gottesdienst. Das ist unser Wunsch. Und darum bitten wir dich, dass du uns das, so wie du das auch versprochen hast, dass du bei uns bist jeden Tag, dass du uns das heute Morgen schenkst. Gib jedem Menschen, der heute Morgen hier ist und jedem Menschen, der diesen Gottesdienst online verfolgt, gib ihm und ihr, was sie brauchen. Gib Trost, gib Hoffnung, gib Mut, gib Aufgaben, vielleicht auch Herausforderungen. Und gib uns vor allem die Gewissheit, dass du da bist, dass du selbst uns begleitest und dass du uns keine Sekunde alleine lässt. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Danke, dass wir Gottesdienst feiern können. Danke, dass wir uns erinnern können und dass wir auch in dieser Gemeinschaft hier miteinander heute singen können, beten können, hören und sprechen. Danke einfach, dass du unser großer Gott bist. Amen. Ich habe begonnen damit, stell dir vor, wie war das heute Morgen im Bett, als du deine Augen geöffnet hast. Und jetzt möchte uns eine Frau, die auch schon mal in ihrem Bett lag und die schon mal sogar ihr Bett, nicht ihr eigenes, aber ein Bett in ihrer Wohnung geteilt hat, etwas erzählen über Esther Neufeld. Sabine Brackhahn hat nämlich schon mal Esther Neufeld auch beherbergt eine Zeit lang. Ja, super, dass du das Mikro mitbringst. Und Sabine hat ganz frische Nachrichten, Anliegen, Bilder. Es ist an.
Wunderbar.
Ja, von Esther.
Ja, Esther Neufeld ist eine Missionarin, die wir von unserer Gemeinde aus unterstützen. Sie lebt in Ecuador. Und sie hat mir ein paar aktuelle Fotos geschickt. Das ist ihre Hauptaufgabe. Sie ist aber einem Kurs dabei, hat mit einem Kurs entwickelt, wo Missionare aus südamerikanischen Ländern zusammenkommen, sich vorbereiten. Und diese Erwachsenen, jungen Erwachsenen, bereiten sich vor zum großen Teil auf Einsatz im Mittelmeerraum. Sie sind von Gott berufen, dort zu arbeiten, unter anderem unter den Flüchtlingen aus verschiedenen Ländern. Dann das zweite Bild zeigt einen großen Missionskongress. Esther hat hier schon mehrfach darüber berichtet, dass verstärkt Menschen auch aus Südamerika merken, Gott ruft sie in die Mission. Es ist also nicht wie früher, dass hier aus der ersten Welt Menschen ins Ausland gehen, sondern jetzt auch andersherum. Und da war ein großer Kongress der spanischsprachigen Missionen und auch da ist Esther mit engagiert. Da beten wir gleich dafür. Da tut sich sehr viel. Und Esther liegt das sehr am Herzen, dass in alle Richtungen diese Missionsbewegung stattfindet. Als drittes ist Esther auch im Vorstand von einem Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, in Ecuador die Indianer aus den kleineren Sprachen zu erreichen. Und es gibt dort ganz im alten Stile Radioprogramme, um diese Menschen zu erreichen, die wirklich zu den Unerreichten gehören in vielen Berggebieten. Und da ist sie sehr engagiert. Da sind jetzt aber einige, die bald in den Ruhestand gehen werden und da ist sie besorgt und bittet, dass wir mitbeten, dass da Nachfolger gefunden werden, die mit in diese Arbeit einsteigen. Und als viertes Esther selber, dass wir für sie beten. Sie ist gesundheitlich nicht so ganz stark, sie fühlt, dass sie älter wird und dass es sie nicht zerreißt bei den verschiedenen Aufgaben, die sie übernimmt. Ich darf euch nochmal bitten, aufzustehen und wir beten gemeinsam für Esther Neufeld in Ecuador. Lieber Vater, wir beten mit Esther für diese Missionskandidaten, die du berufen hast. Danke, dass du Esther segnest, wenn sie mit ihnen Gespräche führt, sie besonders auch seelsorgerlich vorbereitet auf die Arbeit, die sie erwartet, auf die Situation, die sie erwarten. Fülle sie mit deinem Heiligen Geist, dass sie da die richtigen Worte findet. Vater, und wir wissen, wie sehr Esther die Entwicklung dieser lateinamerikanischen Missionsbewegung am Herzen liegt. Du weißt, die großen Missionsgesellschaften, die haben viele Strukturen, die haben auch relativ viel Geld. Und für die kleinen Gemeinden in Südamerika, die Menschen aussenden wollen, ist es oft schwierig und da gibt es vieles zu bedenken. Wir bitten dich, dass Esther sich da gut einbringen kann und dass sich da etwas tut, dass auch Menschen aus ärmeren Ländern mittun können an Missionen weltweit. Und Vater, wir beten mit Esther, dass die Radioarbeit in indianischen Sprachen Menschen aus den Volksgruppen in Ecuador erreichen, die noch nichts von dir gehört haben. Wir bitten auch für Nachfolger, dass du Menschen berufst aus Ecuador, die mit in diese Arbeit einsteigen, wenn die deutschen Missionare dort bald in Ruhestand gehen. Und wir bitten auch um Finanzen für diese Arbeit. Und Vater, wir danken dir für Esther. Danke, dass wir sie aussenden konnten. Danke, dass du sie berufen hast. Und Vater, wir beten um Gesundheit. Wir beten um ein enges Gebetsleben, dass sie von dir bekommt, was sie an andere weitergeben kann in ihrer Arbeit. Wir segnen sie und wir beten auch für Ecuador, ein Land, was viele Probleme hat, dass du Frieden schenkst und dass dort die missionarische Arbeit von Esther geführt werden kann. Danke, Herr, für Esther. Wir segnen sie. Amen. Dankeschön.
Ja, wir danken dir, liebe Sabine, für die frischen Grüße und Eindrücke. Und ich denke, das nehmt auch alle mit. Esther ist Gemeindemitglied in unserer Gemeinde. Und selbst wenn wir sie selten sehen, hoffe ich, dass viele von euch sie schon erlebt haben und auch ein bisschen kennen und dass wir weiter an sie denken und auch für sie beten in unserem Alltag und in unserem Leben. Wir singen jetzt ein Lied, so hoch der Himmel ist, bleibt deine Gnade über mir. Und das ist auch ein Lied, was uns Mut macht. Und die Kinder können vielleicht die erste Strophe noch mit singen. Und danach nehmt ihr dann eure Kerze und geht in den Kigo. Schön, dass ihr diese Anfangszeit bei uns wart.
Denn so hoch der Himmel ist deine Gnade. Schatten ist, schaut ein Lächeln über mir hin, schaut ein Lächeln über mir hin.
Ich lese uns einen Textauszug aus dem Buch von Johannes Hartl, In meinem Herzen Feuer. Und in diesem Auszug beschreibt er ein Bild, das er gesehen hat. Überall nur Schwarz. Zerfetzte Mauern ragen in den Himmel. Nicht den Text. Das Bild jetzt bitte, Cedric. Aber ihr müsst den ja da nicht mitlesen. Ich lese ihn euch vor. Macht euch selbst ein Bild. Eine zerbombte Stadt, rauchende Trümmer, verbrannte Erde. Darüber ein schwarzer, wolkenverhangener Himmel. Schwarze Vögel kreisen. Der Geruch von Verwesung und Leichen in der Luft. Ein verzweifeltes Bild voll Hoffnungslosigkeit. Ein Bild des Todes. Plötzlich sehe ich eine kleine Gruppe von jungen Menschen. Es sind nicht viele, vielleicht 7 oder 12. Sie stehen im Kreis. Inmitten der qualmenden Trümmer, inmitten der Verwüstung. Schwach sehen sie aus und naiv. Jung, unerfahren und unbedeutend. Doch sie beginnen zu singen. Es ist ein leises Lied und zunächst scheint sich nichts zu bewegen. Doch zum Klang dieses leisen Liedes beginnt der Wind zu drehen. Ein milder Luftstrom hebt an und treibt den Leichengeruch fort. Die Geier ziehen ab und die Atmosphäre scheint sich zu ändern. Noch ist alles in Trümmern und doch ändert sich die Szene. Ganz langsam, aber stetig. Und ganz hinten in der Ferne reißt der Himmel auf. Ein Streifen hellen orangenen Lichts durchbricht die dunkle, bleierne Wolkendecke. Und mitten in der Nacht ein Lied. Ein kleines, beständiges Lied, das so unbedeutend erscheint und doch alles verändert.
Die Worte aus dem Anfang dieses Bildes, das sind harte Worte, schwere Worte, grauenerregende Worte, Trümmer und Tod. Und es sind Worte, die mich an die Zeit erinnern, in der wir jetzt gerade uns auch befinden. Es sind Bilder, die uns im Moment und einigen von uns ganz besonders gar nicht fern sind. Die wir aus dem Krieg in der Ukraine gerade kennen. Und mit diesen Worten haben wir eingeleitet, weil sie so passend sind vielleicht gerade, diese Zeit zu beschreiben. Und in dieser Zeit, in der wir gerade sind, in der wir jetzt ja nun mal viele Krisen bis hierher schon erlebt haben, also Pandemie und jetzt wirtschaftlich und Krieg und auch Klimakrise, da wirken solche Worte wieder treffend. Und in dieser Zeit begegnet mir häufiger das Thema Endzeit. Gerade in christlichen Kreisen das Thema Endzeit. Also die Zeit, die vor dem Ende der Welt, wie wir sie heute kennen, kommt. Die Zeit vor dem Ende der Welt. Bevor Jesus, der Sohn Gottes, wiederkommt, der Herrscher der Welt und die Welt, wie wir sie kennen, beendet und das vollkommene Reich Gottes, der Himmel auf Erden, endlich entsteht. Dieses Wort habe ich in letzter Zeit häufiger gehört und auch, dass Menschen darüber predigen. Und das ist so, weil die Zeit, in der wir leben, an die Worte der Bibel erinnert, die diese Endzeit beschreiben. In was für einer Zeit leben wir denn? Wir verstehen die ja vielleicht auch gar nicht mehr bei all den Krisen, die hier gerade irgendwie um uns herum passieren. Und man sagt so bei den jüngeren Generationen, die haben eigentlich jetzt genug Once-in-a-Lifetime-Erlebnisse erlebt. Also Erlebnisse, die man eigentlich nur einmal in einer Lebenszeit erlebt. Historische Ereignisse, die in die Geschichtsbücher eingehen werden. Eigentlich reicht es doch langsam jetzt, aber es scheint irgendwie immer eins nach dem anderen zu kommen. Und deswegen wird von Endzeit geredet. Und ich denke, dass es gut ist, wenn die Rede immer mehr auf die Endzeit kommt, dass wir in die Bibel gucken und uns genau angucken, was Jesus denn eigentlich zu diesem Thema zu sagen hat. Denn die Bibel und Jesus haben etwas zu diesem Thema zu sagen. Und es ist gut, dass wir uns angucken, was Jesus dazu sagt, weil ich finde, dass seine Worte dazu die wichtigsten sind. Und deswegen möchte ich heute mit euch darüber sprechen, über die Endzeit und über Jesu Endzeit reden, also Jesu reden vom Ende der Welt. Und die stehen in Markus Kapitel 13. Und es ist gut, dass wir genau in den Text hineingucken, denn die Bibel ist für uns ja die Grundlage unseres Glaubens und was Jesus darin zu uns sagt. Und das heißt, da lernen wir doch für unser Leben und was das für uns bedeutet. Und ich glaube, wir können auch jetzt aus diesem Text für uns genau heute etwas lernen, das uns in diesen Krisen und in dieser Zeit hilft. Bevor wir aber in den Text reingehen und uns den mal genau angucken, was da eigentlich so steht, muss ich zwei Fachwörter hier einführen, denn die sind enorm hilfreich. Die Fachwörter lauten apokalyptische Rede und eschatologische Rede. Das sind griechische Fremdwörter, die sind ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, ich kann sie euch nahe bringen, denn die sind sinnvoll für diesen Text. Diese Wörter beschreiben Textgattungen, wie wir die auch im Deutschen kennen. Sowas wie ein Gedicht ist eine Textgattung, eine Erzählung, eine Sage ist eine Textgattung oder ein Medienbericht ist ja auch eine Textgattung oder ein historischer Bericht. Das sind verschiedene Gattungen und wir würden ja das Märchen von Struwwelpeter oder Schneewittchen nicht genauso lesen wie einen Bericht in der Tagesschau. Das sind verschiedene Texte, die wollen etwas anderes, die haben verschiedene Aussageabsichten. Und hier geht es jetzt in diesem Kapitel vor allen Dingen um apokalyptischen Text und eschatologischen Text. Ich hoffe, ihr bleibt bei mir. Apokalyptischer Text kommt vom griechischen Wort Apokalypto, kennen wir auch aus der Johannes-Offenbarung, da kennt man schon die Johannes-Apokalypse und meint offenbaren. Also etwas, das vorher geheim war, wird jetzt offengelegt. Und das meint apokalyptischer Text. Etwas Geheimes, etwas, das man noch nicht wusste, wird offenbart, wird offen gemacht. Und mit dieser Textgattung gehen so verschiedene Sachen einher. Zum Beispiel benutzt die ganz viel Bildsprache, Metaphern. Also sie sagt es nicht direkt. Und man könnte sagen, diese Sprache benutzt sowas wie einen Geheimcode. Und jetzt könnte man sagen, Moment, das ist aber doch ziemlich dumm eigentlich, wenn eine Sprache, die etwas offenbaren soll, in Geheimcode geschrieben ist, ist ja eigentlich nicht so schlau, denn dann geht es ja nicht mehr um die Offenbarung. Es ist aber doch schlau, weil diese Rede häufig zu Gläubigen gesprochen wurde, die in enorm schwierigen Situationen waren. die unter Verfolgung durch den Staat litten oder, also das ist die Hauptsituation, die unter Verfolgung litten oder unter Krieg in schwierigen Zeiten. Und das heißt, man musste sicher gehen, dass wenn man die Briefe, die man schreibt, die zu den Leuten kommen, dass die nicht verloren gehen, dass die nicht, wenn die vom Geheimdienst, von Soldaten, von irgendwem gelesen werden, direkt aus dem Verkehr gezogen werden. Also hat man Geheimsprache benutzt. Geheimcode, der nicht im ersten Moment zu sehen gelassen, also offenbart hat, was da ist, aber trotzdem für diejenigen, die wussten, wie man es liest, eine Botschaft innehalten. Also apokalyptische Rede, Dinge, die etwas offenbaren sollen, aber in Geheimcode für die Gläubigen, die es lesen und verstehen können. Soweit haben wir diesen Begriff schon mal abgearbeitet. Eschatologische Rede kommt vom griechischen Wort eschaton, eschata, und das meint so viel wie die letzten Dinge. Also das, was ganz am Ende passiert. Und das meint jetzt wieder die Rede vom Ende der Welt. Also die Rede von den letzten Dingen. Wenn es eschatische Rede ist, dann ist es tatsächlich Rede, die darum geht, die berichtet, die versucht zu erklären, was passiert tatsächlich, wenn diese Welt, in der wir leben, endet. Und diese beiden Textarten stehen in Verbindung miteinander. Häufig, wenn von den letzten Dingen die Rede ist, wird in offenbarender Sprache geredet, weil das Geheimcode nötig war. Aber nicht immer, wenn offenbarende Sprache benutzt wird, ist auch gleich vom Ende der Welt die Rede. Ich hoffe, ihr könnt mir soweit folgen. Es wird noch deutlicher am Text, in dem wir jetzt reingehen wollen, denn ich schätze, in der Anwendung wird es auf jeden Fall deutlicher. Also lasst uns in Markus 13 hineingucken, und in die Frage, sind wir jetzt in der Endzeit? Die ersten zwei Verse des Kapitels, müssen wir mal gucken, ich lese vor, aber vielleicht kriegen wir es auch angeworfen, von Markus Kapitel 13. Als Jesus den Tempel verließ, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Meister, sieh doch, was für mächtige Steine und was für prachtvolle Bauten. Und Jesus antwortet ihm, dich beeindrucken diese gewaltigen Bauten? Aber ich sage dir, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Wir steigen also ein in dieses Kapitel, in dem Jesus seinen Jüngern ein Geheimnis verrät. Und nicht nur ein Geheimnis, sondern er prophezeit ihnen auch ein Stück von der Zukunft. Er sagt, dieser Tempel wird zerstört werden. Das ist schon mal apokalyptische Rede, offenbarende Rede. Er offenbart seinen Jüngern etwas, was sie noch nicht wussten, auch nicht wissen konnten. Er weiht sie ein in den Plan. Aber ist hier schon die Rede von den letzten Dingen, vom Ende der Welt? Schauen wir weiter. Verse 3 und 4. Später saß Jesus auf dem Ölberg, von wo aus man zum Tempel hinüberblickt. Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas waren mit ihm allein. Da baten sie ihn, sag uns doch, wann wird das geschehen und an welchen Zeichen werden wir erkennen können, dass die Erfüllung all dieser Dinge bevorsteht. Wir merken, oh, das hat die Jünger fasziniert, was Jesus ihnen da gesagt hat. Sie haben von Jesus ein Geheimwissen bekommen. Jesus hat sie ein Stück weit in die Zukunft mit eingeweiht. Das ist doch spannend, oder? Es wäre, wie wenn heute Jesus dir sagen würde, haben wir einen Tempel in Dortmund? Westfalenstadion, oder? Wenn Jesus dir heute sagen würde, ich sag dir, das Westfalenstadion wird in Schutt und Asche liegen. Das wäre eine Hammernachricht. Du würdest doch wissen wollen, wie geht's denn weiter damit? Was meint er damit denn eigentlich? Und vor allen Dingen, wann passiert das? Meine Güte, kann ich noch auf ein Spiel wetten oder nicht? Also, ihr würdet das wissen wollen. Es fasziniert die Menschheit seit eh und je. Vielleicht auch nur einen kleinen Teil der Zukunft zu wissen, herausfinden zu können, vorahnen zu können. Und ich glaube, das befriedigt einige unserer Grundbedürfnisse. Zum Beispiel gerade das Bedürfnis nach Sicherheit oder Kontrolle, denn dann könnten wir uns ja vorbereiten auf die Zukunft, wenn wir wüssten, was schon passiert. Verständlich also, dass die Jünger hier neugierig sind und dieser Neugier auf freien Raum lassen und Jesus bedrängen und ihn fragen, sag mal, wann passiert das denn eigentlich? Aber Jesus macht nicht weiter, wie die Jünger sich das wünschen oder es erwartet haben. Jesus sagt zunächst eine Warnung. Vers 5. Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, antwortete Jesus. Viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden von sich sagen, ich bin es. Und sie werden viele irreführen. Und wenn ihr von Kriegen hört und wenn Kriegsgefahr droht, dann erschreckt nicht. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Und es wird bald in dieser Gegend Erdbeben geben und bald in jener anderen Gegend. Und Hungersnöte werden die Menschen heimsuchen. Doch das ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Habt Acht auf euch selbst. Man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Ihr werdet euch um meinetwillen vor Machthabern und Königen verantworten müssen und sollt vor ihnen meine Zeugen sein. Denn bevor das Ende kommt, muss das Evangelium allen Völkern verkündet werden. Jesus startet mit einer Warnung in diesen Redeblock. Und das würde er nicht tun, wenn er nicht auch eine Gefahr sehen würde bei diesem Thema. Und die Gefahr, die er sieht, ist die vor den Irrlehrern und den falschen Messiasen, vor Menschen, die sich als Jesus herausstellen, es aber gar nicht sind. Also Jesu Warnung ist vor Verführung bei diesem Thema. Jesus weiß um die magnetische Anziehungskraft dieses Themas Ende der Welt und dieses Geheimwissens und auch um die Gefahr der Spekulation des Ratens. Wann könnte es denn nun sein? Wann kommt denn Jesus wieder und ist dieser vielleicht Jesus und ist die Zeit, in der wir jetzt leben, vielleicht die Endzeit? Und Jesus sagt darauf, seid wachsam. Lasst euch davon nicht verführen. Er sagt, es werden schwere Zeiten kommen. Es wird Krieg kommen und Hungersnöte und noch andere Dinge. Aber er sagt auch, es muss so kommen. Und er sagt, das ist noch nicht das Ende. Es ist gerade mal der Beginn. Welche Redeart haben wir hier? Erstmal haben wir natürlich wieder offenbarende, apokalyptische Rede. Jesus nimmt die Jünger in seine Weltdeutung mit hinein. Er sagt ihnen ein Stück weit, was sie erwartet, was kommen wird. Aber haben wir hier auch die Rede von dem Ende der Welt? Eschatologische Rede? Jein. An vielen Stellen des Textes haben wir das nicht, also noch nicht wirklich. Aber ein kleiner Nachsatz weist explizit darauf hin, nämlich der Satz, es ist der Beginn. Es ist der Beginn des Endes der Welt. Hier fängt Jesus jetzt darüber an zu reden, wie das Ende der Welt aussehen würde. Vorher aber nicht. Also was ist vorher mit dieser offenbarenden Rede? Jesus sagt voraus, er prophezeit das Verhör und das Auspeitschen von Christen vor den Machthabern als Zeugnis. Jesus sagt Krieg voraus. Jesus sagt die Zerstörung des Tempels voraus. Und er sagt die Verkündigung des Evangeliums zu allen Völkern voraus. Aber damit hat er nicht von der Endzeit gesprochen. Von dem ersten Punkt lesen wir schon in Apostelgeschichte 25 und 26. Dort ist Paulus vor Agrippa und wird zum Zeugnis vor den Machthabern. Und das passiert immer wieder in dieser ganzen Geschichte. Das zweite, was er voraussagt, passiert 66 nach Christus, also je nach Datierung, 30 Jahre nachdem Jesus das hier in der Bibel gesagt hat, bricht der jüdische Krieg gegen die Römer aus. Und genau das hat er vorhergesagt. Und die Gläubigen damals müssen gedacht haben, jetzt ist es da. Das Ende. Jesus hat es vorausgesagt, der Krieg ist hier Volk gegen Volk, Reich gegen Reich. Das dritte, 70 nach Christus, in diesem Krieg, in diesem jüdischen Krieg, 40 Jahre nachdem Jesus das gesagt hat circa, wird der Jerusalemer Tempel durch die Römer zerstört. Es ist also schon geschehen. Und das vierte Evangelium vor aller Welt verkündigt, das werden die Gläubigen damals möglicherweise 1313 nach Christus, 300 Jahre, also 270, mit der konstantinischen Wende verstanden haben. Der römische Kaiser macht das Christentum zur Staatsreligion. In der bekannten Welt wird das Christentum Staatsreligion. Es ist schon passiert, was Jesus den Christen hier gesagt hat. Und zwar circa 1700 Jahre, bevor wir jetzt gerade bei unserem Glauben sind. Jesus hat mit dieser Rede also gezielt in das Menschen der Gläubigen damals hineingesprochen. Und er hat sie vorbereitet auf das, was kommt. Er hat sie mit hineingenommen. Und das hat den Zweck, sie zu ermutigen, durch diese Zeit durchzuhalten. Er hat gesagt, habt keine Angst dabei, das kommt. Und er hat auch gesagt, das muss so sein. Und dieses muss so sein, das meint nicht, dass das Jesus Plan ist oder dass es in seinem Sinne ist, dass es so kommt, sondern es soll ein tröstender Satz sein. Nicht in dem Sinne, dass man sich fatalistisch seinem Schicksal ergibt und denkt, okay, es muss so sein, ich kann nichts ändern und jetzt ist es soweit. Aber in dem Sinne, als dass man darum weiß, Jesus wusste es. Und so ist es auch gerade und vielleicht kann ich es jetzt auch nicht ändern. Aber weil Jesus da drin steckt, darf ich daran glauben, dass auch noch etwas anderes kommt. Diese Dinge also in diesem Text sind jetzt offenbarende Rede zur Ermutigung der Christen in dieser Zeit für die vorausstehenden Schwierigkeiten, die da kommen. Die Aussage, Jesus wusste darum, aber das wird nicht das Ende sein. Aber die Rede von der Endzeit ist es nur, indem Jesus diese Dinge als den Beginn der Endzeit bezeichnet. Und wenn wir das so sehen, dann müssen wir auch die Zeichen, die wir heute um uns herum sehen, immer noch diesem Beginn zurechnen. Es sind die gleichen Zeichen. All diese Zeichen, die Jesus vorausgesagt hat, sind schon für die Christen 1700 Jahre, bevor wir jetzt darüber uns Gedanken machen, eingetreten. Und wir erleben die gleichen Zeiten. Und sie führen uns in die gleiche Bedrängnis. Aber für uns gilt der gleiche Trost. Es ist jetzt so, aber es ist auch noch nicht das Ende. Und Jesus wird sich als Weltherrscher erweisen. Drittes griechisches Wort für heute, Pantokrator. Ist ein schöner theologischer Titel, bringt einem nichts, aber ist ein schönes Wort. Jesus Pantokrator, das heißt Allherrscher, Jesus Allherrscher. Er ist Weltherrscher. Also betrachten wir die Zeichen um uns herum, Wirtschaftskrise, Krieg, Pandemie, Umweltkatastrophen als den Beginn der Endzeit, in der wir seit 2000 Jahren ungefähr jetzt schon leben. Und das ist nur der Beginn. Wir schließen hier also daraus, wir können an den Reden Jesu, an diesen Versen, keinen Zeichenkatalog aufmachen, der uns jetzt noch mehr Geheimwissen geben würde über diese Zeit, in der wir gerade sind, als er den Jüngern damals nicht eh schon gegeben hat. Denn diese Dinge waren Prophezeiungen zum Trost der Christen für die kurz bevorstehenden Ereignisse. Und der Trost, der daran steckt, der gilt für uns heute noch genauso. Aber jetzt geht's weiter. Denn dann fängt Jesus noch an, viel mehr über die Endzeit zu reden. Und hier kommt tatsächlich eschatologische Rede und er redet davon, wie wird es denn eigentlich sein? Verse 24 bis 27. Doch dann, Nach jener Zeit der Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten und dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken kommen sehen und er wird die Engel aussenden und seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Und wir merken, das ist wieder sehr bildlastig, sehr viele Metaphern. Es ist also auch offenbarende Rede, aber es geht ums Ende. Es ist die Rede vom Enden. Und Jesus offenbart nun, wie es sich wirklich verhält. Und er sagt, nach jener Zeit der Not, also nach dem Beginn der Endzeit, in dem wir immer noch sind, nach dieser Zeit wird er kommen. Und diese Zeit ist eine Zeit der Not, in der wir jetzt sind. Da ist Krieg und Hass und Tod und Gier des Menschen da. Und man kann maximal einen Vorgeschmack auf die neue, schöne und gute, vollkommene Welt von Jesus kriegen als Christ, weil man Teil des Reiches Gottes hier schon jetzt ist, in der Gemeinschaft, die wir mit Jesus haben, in der Gemeinschaft, die wir hier auch mit anderen Christen haben, einen kleinen Vorgeschmack. Aber die Zeit, in der wir jetzt sind, ist eine Zeit der Not. Und das ist auch so. Aber danach, sagt er, dann wird er kommen. Und er beschreibt das hier mit Worten, die sind offensichtlich. Er sagt, er wird mit einem Engelsheer in den Wolken erscheinen. Und so wird das Ende aussehen. Und es geht hier an dieser Stelle herum, dass es so offensichtlich ist, dieses Ende, dass keine Täuschung möglich ist, dass kein Mensch das irgendwie zustande bringen könnte, das vorzutäuschen und verführen könnte, sondern nein, wenn das Ende kommt, dann wird es offensichtlich sein, weil Jesus in den Wolken ist und weil die Welt völlig außer Rand und Band gerät und er in Herrlichkeit dort sein wird. Es wird offensichtlich sein. Damit lässt er keinen Raum für Endzeitspekulationen, sondern Wissen. Jesus gibt Wissen, wenn es soweit ist und das Ende kommt, wird es jedem offenbar werden. Aber dann geht's weiter. Verse 28 bis 32. Denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum. Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschensohnes nahe bevorsteht. Und ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch wann der Tag ist und jene Stunde sein wird, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Vers 33, seht euch also vor. Und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Und drei Verse weiter nochmal, seid wachsam, damit er euch, wenn er unvermutet kommt, nicht schlafend antrifft. Ich sage es euch und sage es allen, seid wachsam. Und das ist doch jetzt nochmal irgendwie eigentlich eine komische Stelle. Jesus sagt, es wird offensichtlich sein, kein Raum für Spekulationen, wann er wiederkommt. Aber er sagt auch, guckt auf den Feigenbaum, wenn der blüht, erkennt ihr das, dass der Sommer kommt. Also erkennt auch die Zeichen für die Endzeit. Aber dann sagt er wieder, aber das Ende, das weiß keiner. Also ihr werdet, egal wie schlau ihr jetzt die Zeichen erkennt, es nicht herausfinden. Ist doch eigentlich komisch. Aber es lässt sich durch einen Gedanken ganz gut erklären. Jesus ist darauf bedacht, dass die Jünger ihre Kräfte und Energien nicht in endlose und geheimnisvolle Endzeitspekulation einsetzen, aber er ist trotzdem darauf bedacht, dass die Jünger eine Erwartung haben, dass Jesus wiederkommt, dass es so kommen wird. Denn in jeder Lebenslage, dass in jeder Lebenslage das Wissen da ist, es wird noch etwas anderes kommen. Egal in welcher Krise ich jetzt stecke, es wird noch etwas anderes kommen. Es wird noch der Jesus-Moment kommen. Krieg, Leid, Hunger und Hass sind nicht das Ende, sondern Jesus steht am Ende. Jesus, Weltherrscher. Er hat die Welt in der Hand. Er steht am Ende. Denn ich denke, wenn wir Menschen den Zeitpunkt des Endes wüssten oder herausfinden könnten, dann würden so Dinge passieren wie, dass ja, die einen, die lassen sich einfach hängen und die machen dann so kurz vor Ende nochmal ihren Frieden mit Gott und denken sich, okay, jetzt passt es ja und ich konnte die Zeit voll auskosten, weil ich wusste ja, wann er kommt. Oder die anderen, die würden sich vielleicht schicksalhaft einfach ergeben und würden sagen, take me, nimm mich, Herr, das Ende ist nah, jetzt ist vorbei und ich mache einfach auch gar nichts mehr. Oder die anderen würden sich komplett voll anstrengen und die würden alles geben, aber vielleicht letzten Endes dann auch wieder nur, weil sie wissen, wann das Ende kommt und sie die eigene Haut retten wollen. Und darum geht's nicht, sondern es geht um die freie Entscheidung für Jesus. Es geht um das Glauben und das Richtige tun, weil es das Richtige ist und nicht, weil wir das Ende kennen oder weil es von irgendetwas abhängig ist. Und deswegen macht Jesus hier so eine Spannung auf. Versucht nicht, das Ende herauszufinden, aber seid immer bereit, immer wachsam. Immer an eurem Glauben dran. Und darum geht's. Wenn ihr euch vielleicht das ganze Kapitel noch einmal anschaut und durchlest, dann wird euch auffallen, es geht immer wieder um diesen Punkt Wachsamkeit. Und zwar gleichermaßen im Wachsein und nicht schlafen, als auch im Aufmerksamsein und bei der Sache bleiben. Es geht nicht darum, sich je nach Wissensstand an die Lage der Welt anzupassen. Es geht darum, zu jeder Zeit den Glauben voll zu leben. Zu jeder Zeit den Glauben, weil es das Richtige ist, für richtig zu halten und nach ihm zu handeln. Denn am Ende eines jeden menschlichen Lebens, und das kommt ganz gewiss, geht es wirklich um die Naherwartung, dass Jesus kommt. Denn da geht es wirklich um die Frage, wer begrüßt dich denn eigentlich an der Schwelle des Todes? Denn da kommt für jeden von uns spätestens das Ende der Welt, wie wir sie kennen, für jeden von uns. Und da kann Jesus dir nahe kommen. Kommt Jesus uns nahe, wenn wir im Glauben mit ihm gehen, unabhängig davon, wie die Welt um uns herum aussieht. Und in dieser Krise, in der wir jetzt stecken, den Krisen, heißt das, wachsam bleiben und wissen, dass es nicht dabei bleibt, wie es jetzt ist. Es wird der Jesus-Moment kommen, wo wir jetzt sind, vor einem Winter mit Riesenheizkosten und Sorgen, wird es nicht bleiben. Es wird der Jesus-Moment kommen. Jesus wird sich als Weltherrscher erweisen und die Lage der Welt wird sich verändern. Es bleibt nicht bei all diesen Krisen, die wir jetzt um uns herum erleben, sondern am Ende steht Jesus Pantokrator, Jesus Weltherrscher. Und diese Perspektive ist so wertvoll, denn diese Perspektive holt uns aus der Krisenlähmung jetzt heraus. Wenn wir wissen, es kommt etwas anderes. Denn wenn etwas anderes kommt, wissen wir, es gibt etwas, für das es sich lohnt, aufzustehen. Für das es sich lohnt, aus der Lähmung rauszukommen. Für das es sich lohnt, den nächsten richtigen Schritt zu machen. Und damit sind wir bei der Vision von Johannes Hartl vom Anfang. Es braucht immer wieder die Leute, die in den Trümmern dieser Welt, die in den Trümmern von Hass, Gier und Krieg anfangen, das Lied Gottes zu singen. Die anfangen, das Richtige und Gute zu tun, den nächsten guten, richtigen Schritt, damit die Welt ein besserer Ort wird. Und Jesus hilft dabei, denn er ist Weltherrscher. Und es wird nicht bei der Krise bleiben, sondern es kommt der Jesus-Moment. Es kommt der Moment, für den es sich lohnt, wieder aufzustehen, neuen Mut zu fassen, neue Hoffnung zu haben und die Kraft, auch in der Krise durch den Alltag zu gehen. Und dazu will Jesus in dieser Rede von der Endzeit ermutigen. Und wenn du dir diese Ermutigung, diese neue Perspektive, diesen Blick auf Jesus in der Krise und dass er sich als Weltherrscher erweist, wenn du dir diesen Blick und die Kraft und diesen Mut wünschst, dann darfst du einen Schritt auf Jesus zugeben und ich lade dich jetzt ein, in das Gebet, das ich jetzt spreche, stellvertretend für dieses Anliegen mit einzustimmen. Herr Jesus, du siehst die Welt um uns herum und du siehst unsere Herzen. Und was diese Welt um uns herum mit uns macht, dass die ja, uns auch abstumpfen lässt gegenüber so viel Leid und so viel schwierigen Dingen, die wir gefühlt nicht in der Hand haben. Aber wir wollen uns dir anvertrauen, weil du Weltherrscher bist. Wir wollen darauf vertrauen, dass du dich als dieser erweist und dass der Jesus-Moment kommt und dass die Welt nicht so bleibt, nicht bei den Krisen bleibt, in denen sie jetzt ist. Herr Jesus, ich bitte dich, schenk mir, schenk uns neue Kraft, neuen Mut, durch unseren Alltag zu gehen, die Krise zu sehen, aber unseren Blick auf dich zu heben. Und mit Hoffnung und mit Mut und mit Kraft voranzugehen durch diesen Alltag, durch diese Krisen und die Welt in deinem Namen zu einem besseren Ort zu machen. Jesus, Weltherrscher, sei du uns nah, gib uns deine Kraft. Amen.
Christus ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker in der Zeit, sich in dieser Zeit festmachen zu können, in dieser Zeit sich an etwas festhalten zu können, das Lebensschiff zu wissen, dass es nicht auf dem offenen Meer treibt und willkürlich treibt, sondern letztendlich Christus der Herr ist. Christus der Herrscher ist, der auch mein Leben letztendlich festmachen kann. Und damit wollen wir einfach beginnen mit diesem Lied, Es ist bedingungslose Liebe. Wir werden 3 Lieder singen und dann werden wir einfach in eine Zeit der Stille gehen. Und habt ihr einfach Zeit, nochmal zu reflektieren, einfach Zeit, vielleicht nochmal die Worte bei euch zu lassen, aber auch Jesus ganz persönlich anzusprechen. Die schließe ich dann mit einem Gebet ab.
Ist der Anker in der
unser Ziel in
Was für ein Mensch, der dir
Jesus, wir können es einfach gut nachvollziehen, was so vorausgesagt ist, weil unsere Zeit ist unruhig. Unsere Zeit ist voller Krisen. Und Herr, wir sind einfach froh, dass du dann der Mittelpunkt bist in alledem. Herr, auch wir müssen durch die Krisen durch, auch wir müssen diese Zeit leben, auch wir müssen das, was wir können, einfach dazu tun, um einfach Dinge ein Stück besser zu machen. Du, Herr, bist der Mittelpunkt. Du bist der, an dem wir uns orientieren. Und du bist der, Herr, der uns immer wieder Frieden gibt, damit wir einen klaren Kopf behalten. Du bist der Herr, du bist da. Herr, du warst am Anfang und du wirst doch am Ende sein, aber du bist doch jetzt bei uns, mit uns. Du warst das Wort direkt am Anfang, eins mit Gott, dem Höchsten. Die Pracht verborgen in der Schöpfung und durch Christus nun zu sehen.
Oh, wie schön dieser Name ist, oh, wie schön dieser Name ist, der Name Jesus Christus. Oh, wie schön dieser Name.
Das war unser Glaubensbekenntnis, was wir uns jetzt zugesungen haben und was wir uns gegenseitig bestätigt haben. Und das können wir mitnehmen. Danke an euch, dass ihr uns geleitet habt. Ich habe jetzt noch ein paar Infos für uns. Und das erste ist, heute ist auch ein besonderer Sonntag. Wisst ihr warum? Wahrscheinlich nicht. Ich verrate es euch aber sofort. Heute sammeln wir ein besonderes Opfer ein. Es ist nämlich FEG, Spendentag. Und wir wollen unser Geld heute zusammenlegen für unseren großen Gemeindebund, der ganz viel für uns tut, was wir manchmal vielleicht nur indirekt merken, aber wovon wir trotzdem profitieren, unter anderem an gut ausgebildeten Pastoren. Aber genau, das ist nur ein Bereich. Unser Bund hat viele Arbeitsbereiche für alle Generationen, viele Felder, in denen sie tätig sind. Und deswegen, wenn ihr heute euer Portemonnaie zückt, und das dürft ihr jetzt tun, dann gebt es gerne für den Bund heute. Genau, verteilt jetzt schon und ich mache einfach noch die nächste Info dabei. Oh, das Video, ja genau, das könnt ihr euch dabei auch noch angucken, oder? Wir machen das alles parallel.
Doch, Sie kennen das. Ein normaler Tag, zu Hause, auf der Arbeit, im Büro. Sie holen sich eine Tasse Kaffee, der Tag beginnt. Das ist bei mir gar nicht anders. Ich habe mir vor Jahren mal ein Bild in mein Büro gehängt, ein Sehnsuchtsbild. Es ist entstanden während eines Urlaubs am südlichsten Punkt Englands, dem Lizard Point. Kaffee, schöne Weite, ein guter Blick, Sehnsucht. Und ich habe mir dieses Bild deswegen in mein Büro gehängt, um mich ständig daran zu erinnern, dass ich das, was ich tue, mit Sehnsucht tun möchte. Mit der Sehnsucht Gottes nach Gemeinschaft mit uns Menschen. Und so wollen wir auch als Bund Freie Evangelischer Gemeinden unsere Arbeit tun. Mit der Sehnsucht Gottes. Sie schreibt Geschichte. Ich gebe Ihnen Beispiele. Wir möchten gerne, dass Teenager, wenn sie den biblischen Unterricht zum Beispiel besuchen, nicht nur pflichtgetreu eine Gruppenstunde besuchen, sondern dass sie gut von Jesus informiert werden, dass sie begeistert werden, dass sie bewegt werden und so in den Glauben an Jesus Christus hineinwachsen. Das ist ein Riesenunterschied. Oder wir wollen nicht nur Gemeinden haben, sondern wir wollen lebendige Gemeinden sehen, in denen Menschen Gott und einander begegnen. Dafür fördern wir Leiterinnen und Leiter. Und dafür begleiten wir Gemeinden in ihren Entwicklungsprozessen. Schließlich, wir fördern und sehnen uns nach Versöhnung, wie alle Menschen. Wir Deutschen haben nach dem Zweiten Weltkrieg die Hand gereicht bekommen im Internationalen Bund Freier Evangelischer Gemeinden. Und diese Erfahrung motiviert uns heute, uns mit dafür einzusetzen, dass Ukrainer und Russen einander die Hand reichen. Vertreter aus den Bünden dieser beiden Länder werden sich, so hoffe ich, 2022 im September treffen und ein starkes Zeichen der Versöhnung setzen. Ich bin gespannt darauf und engagiere mich auch persönlich dafür. Sehnsucht schreibt Geschichte. Und Sie können Teil dieser Geschichte sein, auch indem Sie den Bund Freie Evangelische Gemeinden finanziell durch Ihre Spende am Spendentag 3 unterstützen. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür.
Bund Freier Evangelischer Gemeinden in Deutschland.
Das ist es. Und wer das jetzt heute vergessen hatte oder zu wenig dabei hatte, ihr könnt gerne auch etwas überweisen, entweder ans Gemeindekonto und das wird weitergeleitet, wenn man das vermerkt, oder direkt an den Bund. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und dass wir jetzt den Sehnsuchtsort unseres Präses kennen, ist ja auch nett. Ja, ein anderer, etwas kleiner gebackener Sehnsuchtsort ist vielleicht für die etwas älteren Menschen in unserer Gemeinde der Seniorenkreis. Und da gibt es ab nächste Woche Donnerstag, also ab dem 6.10. etwas Neues, was es schon mal gab, aber was es lange nicht gab. Und das ist nämlich ein Seniorenbibelkreis und ein gemeinsames Abendmahl feiern. Also für alle, die dann Zeit haben und dabei sein möchten, eine herzliche Einladung. Das wird immer am ersten Donnerstag im Monat stattfinden. Ja, das war's schon an Infos von mir für euch. Lasse Eggers wird uns gleich den Segen noch zusprechen und ich wünsche euch eine zuversichtliche neue Woche und dass ihr guckt, wohin blickt ihr und euch nochmal erinnert, ich richte meine Augen stets auf den Herrn und mit dieser Kraft können wir dann auch in all das starten, was uns erwarten wird und mutig vorwärts gehen. So, steht bitte nochmal zum Segen auf.
Der Herr Jesus Christus segne das Werk deiner Hände und segne den Weg deiner Füße und die Gedanken deines Herzens in deinem Leben. Und erstatte dich aus, mit neuer Kraft durch die Krise zu gehen, deinen Alltag zu bestreiten und auf Jesus zu blicken. Und so segne dich der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Einen schönen Sonntag euch noch.